Wegweiser, der Podcast für moderne Spiritualität. Von Alexander Palke und Manuel Möbius.
Und damit einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Ja, Dinge, die wir uns nicht erklären können, Dinge, die ungewöhnlich sind oder wo Thomason Franks oder wie der nochmal hieß, von diesem X-Faktor, da muss ich Sie enttäuschen, diese Geschichte ist frei erfunden, immer sagen würde. Da geht es um Phänomene und Phänomene, die wir uns tatsächlich nicht erklären können. Wir werden natürlich einmal schauen, was sind denn solche Phänomene, die wir uns nicht erklären können. Was können wir tun, um das noch zu verstärken? Und was hat es mit den Synchronizitäten auf sich, dass wir so Schnapszahlen irgendwo sehen? 3x2 oder 11:11. Solche Sachen werden wir heute klären. Und das ist das Schöne daran, wir werden uns damit eine ganze Stunde Zeit nehmen und werden mal schauen, was wir da rausfinden. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit meinem wundervollen Kollegen in Stuttgart, Alexander Palke. Ich grüße dich, mein Lieber.
Ja, ich grüße dich, mein lieber Manuel. Ich grüße euch alle zusammen. Und dieses Thema, das kann ich euch sagen, das war bei mir ganz persönlich so der Anfang auch meines spirituellen Weges. Denn ich habe einen sehr weisen Mann kennengelernt, der sehr viel meditiert hat und der sehr weit schon war, für meine damaligen Verhältnisse ein Vorbild. Und da auch schon Karten gelegt hat, wo ich das noch gar nicht selber gemacht habe und so weiter. Da war ich ja vielleicht 15. oder 14 und er schenkte mir ein Buch über Phänomene und sagte, wenn du dich wirklich für die spirituellen Themen interessierst, dann ist das so ein guter Einstieg. Es geht einfach darum, dass man Dinge annimmt, die nicht sofort erklärbar sind, die vielleicht auch wissenschaftlich ein Rätsel sind und einfach sieht, dass es mehr gibt zwischen Himmel und Erde, als wir Menschen so wirklich mit unserem rationalen Verstand verstehen können. Und diese Phänomene, dieses Buch über Phänomene, da standen eben wirklich dokumentierte Sachen drin, zu der es zu dem Zeitpunkt einfach überhaupt keine wissenschaftlichen Erklärungen gab, die aber definitiv so passiert sind, wie sie da standen. Und das war für mich so eine ganz spannende Sache und deswegen dachte ich so, das bringen wir jetzt mal hier in diesem Podcast so mit rein. Wir beschäftigen uns jetzt einfach mal so eine Stunde damit, was es denn da so alles gibt an Phänomenen und was die spirituelle Sicht natürlich dazu zu sagen hat, aber natürlich auch so ein bisschen die wissenschaftliche Sicht. Also, was versteht man drunter? Das sind meistens Erfahrungen oder Ereignisse, die wir Menschen natürlich erstmal als ungewöhnlich, vielleicht auch schwer oder gar nicht erklärbar, aber gleichzeitig natürlich auch als tief bedeutungsvoll erleben. Und da geht es ganz oft halt auch darum, dass das rein Materielle oder Alltägliche nicht ausreicht, um das zu verstehen. Also es geht eben über unsere Wahrnehmung des Verstandes dann teilweise auch hinaus. Also hat auch was Transzendentes so ein bisschen an sich. Also spirituelle Traditionen deuten solche Erfahrungen meistens als Hinweise auf eine tiefere Wirklichkeit, innere Entwicklung oder Verbindung mit etwas Größerem. Die Wissenschaft, die sucht natürlich dann nach Erklärungen oder eben auch kausalen Zusammenhängen. Also, was sind so ganz typische spirituelle Phänomene? Also dazu gehören natürlich starke Intuitionen oder Vorahnungen. Ne? Also man kennt das, ich habe das selber auch schon erlebt, bestimmt ein oder andere von euch auch. Nur so ein Beispiel, ich habe mal geträumt von einer Baustelle, ganz banal, und dann gehe ich spazieren mit meinem Vater, war ich auch noch Kinder oder Jugendliche, und dann kommen wir halt genau an so einer Baustelle vorbei, wo genau so ein Bagger steht und genau so ein Kran, wie ich das geträumt hatte, und das an einem Ort, an dem ich zuvor noch nie war, muss man dazu sagen. Ne? Das sind so krasse Sachen. Oder mein Opa, der mit meiner Oma ein Haus angeschaut hat und zu meiner Oma gesagt hat, also wenn es das Haus ist, von dem ich heute Nacht geträumt habe, dann können wir es vergessen. Und die kamen dahin und er wusste genau, ja, das ist genau das Haus. Ich habe dann von heute Nacht geträumt, das hat Mängel, das hat Schäden und das hat sich dann auch bestätigt, das können wir nicht nehmen. Also sowas gehört auch im Bereich der Phänomene. Wir wissen natürlich, heute, das haben wir auch in diesem Podcast schon besprochen, dass das Unterbewusstsein natürlich die Dinge im Voraus kennt. Und deswegen funktionieren ja auch Orakelsysteme, wie zum Beispiel auch das Kartenlegen. Und ein Traum, eine Intuition, eine Eingebung ist nichts anderes, als dass das vom Unterbewusstsein schon hochschwappt, weil es natürlich so von Zeit und Raum viel unabhängiger ist, als wir das mit unserem rationalen Verstand meinen. Das heißt also, die Seele, die kann jetzt sozusagen schon in diesem Haus und schon an dieser Baustelle gewesen sein, obwohl wir noch gar nicht dort waren. Und deswegen können wir das im Voraus dann auch manchmal wahrnehmen. Ja, die Synchronizitäten, die wir ja auch in unserem Podcast schon besprochen haben, die gehören natürlich auch dazu. Das sind die bedeutungsvollen Zufälle. Intensive Träume sowieso oder Visionen, aber auch die Nahtoderfahrungen gehören dazu. Menschen, die wiederbelebt wurden und dann eben beschreiben, dass sie über ihrem Körper schwebten, dass sie in ein warmes Licht geschaut haben oder auch eine Geborgenheit gefühlt haben oder auch einen Tunnel gesehen, durch den sie durch sind und an dessen Ende ein wunderbares Licht war, das gehört dazu. Aber auch meditative Zustände, also das, was wir in der Meditation erreichen können, ist durchaus auch teilweise phänomenal. Na, wie gesagt, es gibt Menschen, die, und das ist für unsere westliche Gesellschaft natürlich sehr schwierig, aber ich sage jetzt mal, die per Meditation sich von Licht ernähren, ja, beispielsweise mit Lichtnahrung sozusagen die reale Nahrung ersetzen wollen, und das ist auch schon einigen gelungen. Das Gefühl natürlich von Energie und Präsenz gehört dazu. Jegliche Form von außergewöhnlicher Wahrnehmung, plötzliche innere Erkenntnisse, Begegnungen, die eben auch als schicksalhaft erlebt werden. Also wenn mein Onkel seinen Studienfreund, seinen ehemaligen Studienfreund an der chinesischen Mauer trifft, aus wohlgemerkt Zufall in Anführungszeichen, dann ist das eine Synchronizität, die ist schon ein Phänomen, weil wenn man das jetzt mal naturwissenschaftlich betrachtet, und das ist wirklich so passiert übrigens, die Wahrscheinlichkeit, deinen Studienfreund von früher an der chinesischen Mauer zu treffen, die wäre rein statistisch oder wissenschaftlich gesehen äußerst gering, wahrscheinlich ein Lottogewinn, wahrscheinlicher mit der Superzahl noch obendrauf, aber solche Dinge passieren. Also das sind auch Phänomene in dem Fall. Aber natürlich jegliche Form von spirituellen Krisen und oder Wandlungsprozessen oder eben auch Dinge, die, ja, die wirklich auch äußerlich geschehen, für die man keine Erklärung hat oder noch keine Erklärung hat. Ja, das sind so Dinge, die dazugehören. Ja, und da gucken wir uns heute natürlich auch ganz konkrete viele an und hinterfragen die. Und es ist auf jeden Fall spannend. Viele spirituelle Systeme oder Richtungen glauben auch nicht unbedingt, dass das nur übernatürliche Dinge sein müssen, sondern dass sie eben auch ein Ausdruck einer erweiterten Bewusstseinsebene sind. Und es gibt natürlich auch Traditionen, die das als Zeichen von innerer Öffnung, also Transformation oder auch einer Offenbarung sehen. Manchmal wird auch davor gewarnt, sich an Phänomenen zu sehr festzuhalten, weil sie vielleicht vom eigentlichen spirituellen Weg ablenken könnten. Und das wäre dann zum Beispiel der Fall im Buddhismus. Hier können außergewöhnliche Erfahrungen auftreten, aber die innere Befreiung gilt für Buddhisten als wichtiger als spektakuläre Erlebnisse. Im Grunde genommen natürlich klar, wenn wir uns zu sehr an diesem Wundern und Staunen aufhalten, kann das natürlich auch wieder in eine Neugierde münden, die dann uns vielleicht vom Weg abbringt, ja, in Extremfällen, aber in den meisten Fällen würde ich jetzt doch mal sagen, gehört das auf jeden Fall mit hineingenommen, weil wenn uns ein Phänomen widerfährt, dann will uns das ja auch irgendetwas sagen. Es hat Bedeutung für unser Leben, ja. Und in der christlichen Mystik werden Visionen oder Eingebungen zum Beispiel auch als Gnade verstanden, ja. Oder es gibt esoterische oder energetische Richtungen, da deutet man Phänomene auch als Hinweis auf Schwingung, ja, also auf eine erhöhte Schwingung, durch die zustande kommen. Und in der tiefen Psychologie, wir haben ihn öfter schon zitiert, den Schweizer Carl Gustav Jung, da werden natürlich spirituell erlebte Phänomene auch als Ausdruck des Unterbewusstseins, was ich vorhin schon angesprochen habe, mit diesem Wahrtraum von der Baustelle oder archetypische Prozesse verstanden. Und man kann natürlich auch immer die Frage stellen, also bei meinem Opa, der jetzt aber mal im Traum vorausgesehen hat, dass das Haus, das sie da besichtigt, nicht das Richtige ist, da könnte man ja noch den Sinn verstehen, aber man fragt sich natürlich, diese Baustelle hatte ja für mein Leben jetzt so keine Bedeutung, außer dass ich vorbeigelaufen bin. Aber ich könnte mir natürlich vorstellen, dass mich trotzdem dieser Spaziergang oder dieser Moment für meine Seele oder mein Bewusstsein von Bedeutung war. Vor allem, weil ich als kleiner Junge auch gerne mit Autos und Baustellenfahrzeugen und so gespielt habe. Also von daher hatte das wahrscheinlich für meine Seele durchaus Relevanz. Ja. Wichtig ist trotzdem, dass spirituelle Deutungen natürlich auch immer eine Glaubens-, aber teilweise auch eine Erfahrungssache sind. Also wie gesagt, also wenn ich jetzt zum Beispiel gefragt werde, ne, nach einem Kartenlegen, ja, glaubst du denn daran? Dann sage ich immer, nee, für mich ist das eine Erfahrung. Ne? Also ist ein Unterschied, ob ich das erfahren habe, dass es funktioniert oder ob ich daran glaube. Weil ich sage jetzt mal, wenn wir jetzt hier seit 20 Jahren oder 25 Jahren oder noch länger die Karten legen, wenn man jetzt nochmal das Private noch mit dazu nimmt, wo man das ja auch schon gemacht hat, bevor es mal ein Beruf war, dann ist das sind es durchaus schon 30. Das macht man ja nicht 30 Jahre nur, weil man dran glaubt, sondern man hat dann in 30 Jahren Erfahrung, ja, in dieser spirituellen Disziplin eben auch. Das muss man einfach auch sagen. Meine Oma, die den Rosenkranz regelmäßig gebetet hat über ihr Leben lang, die hatte nach, 80 Jahren Rosenkranzbeten auch mehr damit verbunden als einen reinen Glauben. Für sie war es eine Erfahrung, dass sie da in ihre Mitte kam, dass sie da eine spirituelle Erfahrung für sich gemacht hat beim Rosenkranzbeten. Ne? Das war ja nicht nur ein blinder Glaube. Also man muss immer dann auch unterscheiden, ne, ist etwas, glaubt jemand nur dran, ja, was natürlich schon mal eine Offenheit bedeutet, was ja auch gut ist, es für möglich zu halten. Das ist auch die Botschaft der Phänomene. Sie wollen uns einfach auch daran erinnern, dass wir auch immer noch glauben sollen oder im Sinne von seid offen. Es gibt auch noch Dinge, die ihr noch nicht kennt, die ihr noch nicht versteht, die es aber trotzdem gibt, die trotzdem passieren. Und das ist genau dieser Punkt. Also, dass jemand etwas als intensiv oder magisch erlebt, heißt es auch nicht immer automatisch, dass es objektiv übernatürlich ist. Ja, weil wenn ich meine Oma gesehen habe, wie sie da den Rosenkranz gebetet hat, war das für mich von außen objektiv gesehen nicht unbedingt was Übernatürliches, für sie selber in ihrer Erfahrung aber schon. Ja. Viele Erfahrungen können gleichzeitig psychologische, emotionale oder auch neurologische Aspekte haben und spirituelle Sichtweisen versuchen oft eher nach dem Sinn oder nach der inneren Bedeutung eines Phänomens zu fragen, als nur nach seiner technischen Erklärung. So, und was haben wir für alltägliche und psychische Phänomene? Was bedeutet das aus spiritueller Sicht, wenn man zum Beispiel, und das ist etwas, das weiß ich, dass das ganz viele von euch beschäftigt, wenn man sich ständig wiederholende Zahlen sieht, zum Beispiel 11.11 Uhr oder 222 oder auch ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, ich sehe oft mein Geburtsdatum auf dem Radiowecker-Display. Ich gucke gerade genau in dem Moment hin. Das sind so Sachen, die haben mit Synchronizität tatsächlich zu tun. Und wenn man zum Beispiel sowas wie 11.11 Uhr sieht oder auch ständig diese Zahlen, 2222, das sind ja auch Engelszahlen und sie gelten als Weckrufe des Universums oder auch des Höheren Selbst. Das Phänomen signalisiert, dass sich die Person in einem Zustand erhöhter energetischer Ausrichtung befindet. Es fordert dazu auf, im gegenwärtigen Moment innezuhalten, die eigenen Gedanken zu prüfen und sich der Führung durch die geistige Welt bewusst zu werden und sich auch ihr anzuvertrauen. Dann gibt es das Phänomen, das auch jeder von uns schon mal in der einen oder anderen Form erlebt hat. Das ist das Phänomen des Déjà-vus. Ja, also ihr erkennt, ihr seht eine Situation, ihr erlebt etwas und habt in dem Moment das Gefühl, das kenne ich schon, das habe ich schon mal erlebt. Und es ist genau so. Tja, die Wissenschaft, die spricht ja hier von Verzögerungen bei der Informationsverarbeitung im Gehirn, aber die Spiritualität deutet die Situation eines Déjà-vus oft als eine Erinnerung der Seele. Es kann ein kurzes Aufblitzen aus einem früheren Leben sein, ja, oder ein Zeichen dafür, dass man sich exakt auf dem Lebensweg befindet, den man sich vor dieser Inkarnation im Seelenplan vorgenommen hat. Ja, und nun kommen wir zu einem anderen, zu einer ganz anderen Eigenschaft. Und da frage ich mal dich, mein lieber Manuel, ist es eigentlich eine gute Eigenschaft, wenn jemand die Gefühle anderer spürt, wenn jemand empathisch ist? Das gehört ja auch so ein bisschen, finde ich, zum Leben dazu. Aber es ist dann doch ein Phänomen, wenn manche Menschen das ganz besonders intensiv tun. Warum spüren manche denn die Gefühle anderer intensiv, mein lieber Manuel?
Das hat tatsächlich mit unserer Aura zu tun, also mit der Aura des anderen und auch unserer Aura. Und es ist so, dass spirituell gesehen hochsensible Menschen und auch Empathiker weniger blockierende Schutzschichten dazwischen haben. Also so nimmt man die Schwingungen und die emotionalen Frequenzen der Mitmenschen direkter wahr. Und zwar meistens auch in den Energiezentren, in den Chakren. Und das dient natürlich der kollektiven Heilung, erfordert aber auch auf der anderen Seite eine bewusste energetische Abgrenzung, weil da kommt dann natürlich alles durch, auch das, was einem Energie wieder raubt. Und da muss man halt gucken und schauen, dass man also da so kleine Filter einbaut, die es einem leichter machen, damit umzugehen. So, dann gibt es da Menschen, die beobachtet werden oder die das Gefühl haben, sie werden beobachtet. Und das ist ganz interessant, das hat auch mit unserer Sensitivität, mit unserem Energiefeld zu tun. Denn wenn eine andere Person ihren Fokus oder ihre Absicht ganz bewusst auf uns richtet, dann sendet diese Person Energieprojektionen aus. Und unsere Aura registriert diese Veränderung in der lokalen Schwingung noch bevor unsere physischen Augen die Quelle der Aufmerksamkeit wahrnehmen können. Und das ist immer ganz interessant, wenn man schläft und jemand einen während des Schlafs beobachtet, oder man kann es selbst mal machen, jemanden zu beobachten, wie er schläft, dann merkt man, diese Person wird unruhiger. Die wird vielleicht nicht direkt wach, aber man merkt dann schon, es gibt eine gewisse Unruhe. Das merkt man besonders gut auch bei Kindern. Wenn sie schlafen und man sie beobachtet, dann nehmen sie das auf. Also sie spüren das, dass sie beobachtet werden. Und ja, das ist vielleicht dir auch schon mal irgendwo draußen aufgefallen. Man hat so das Gefühl, da steht jemand hinter einem, jemand beobachtet einen, man guckt nach hinten, da ist aber kein Mensch. Und dann heißt es nicht, dass du an Verfolgungswahn leidest, sondern das ist genau diese Wahrnehmung. So, und jetzt kommen wir mal zu der dunklen Nacht der Seele, the darkest night of the soul. Und viele fragen sich ja, warum bin ich so spirituell, nachdem ich so eine wirklich schwere Zeit hatte? Ja, das ist ganz interessant, denn wenn das äußere Leben zusammenbricht, dann kollabiert auch das Ego-Konstrukt, auf dem halt unsere Identifikation aufbaut. Vielleicht materiell oder auch, dass wir uns aufgrund unserer Außenwirkung ganz klar definieren. Und wenn man durch diese schmerzhaften Prozesse geht, dann erzeugt es ein spirituelles Vakuum und es zwingt uns praktisch, nach innen zu blicken, wodurch der Zugang zum wahren Kern und zur höheren Dimension der Seele freigelegt wird. Und da ist auch die Frage, was bedeutet es denn, wenn man an jemanden denkt und diese Person sich im selben Moment meldet? Ja, das hat auch wieder mit der energetischen Verschränkung und der Telepathie zu tun. Denn aus spiritueller Sicht sind alle Geister über ein universelles Bewusstseinsfeld, also über das morphogenetische Feld, miteinander verbunden. Und ein intensiver Gedanke ist ein energetischer Impuls, der augenblicklich das Energiefeld des Empfängers erreicht und dort den Impuls auslöst, zu handeln, zum Beispiel anzurufen. Und das hat man auch besonders gerne bei Menschen, die mit einem Seelenpartner oder einer Seelenpartnerin verbunden sind, dass dort diese Gefühle und Gedanken noch viel heftiger auftauchen. So, dann gibt es Menschen, und ich glaube gar nicht mal so wenige, die das Gefühl haben, sie werden vom Pech verfolgt. Also haben praktisch eine lange Pechsträhne. Und wie wird das denn spirituell gedeutet? Ja, also da geht es um die Anhäufung negativer Ereignisse, welche selten als Zufall verstanden werden. Also dabei handelt es sich meist um eine energetische Blockade oder eine Disbalance im eigenen Schwingungsfeld. Und das hat wieder mit dem Resonanzgesetz zu tun, denn das Universum nutzt diese Ereignisse oft als drastische Stoppsignale und sie sollen verdeutlichen, dass der aktuelle Lebensweg, also die innere Haltung oder auch die Beziehungen, nicht mehr im Einklang mit der eigenen Seelenbestimmung stehen. Und was ist die spirituelle Ursache für plötzliche oder auch für eine unbegründete Erschöpfung? Das kennen wir, glaube ich, auch alle. Also, wenn medizinische Gründe ausgeschlossen sind, nur dann deutet dies auf einen energetischen Vampirismus, so nennt man das tatsächlich, oder das unbewusste Absaugen von Lebensenergie, also von der Prana oder der Qi-Energie hin. Und das passiert in toxischen Umgebungen oder bei ungesunden Beziehungen. Alternativ kann es bedeuten, dass das eigene System ein tiefes energetisches Update durchläuft, um sich an höhere kosmische Schwingungen anzupassen. Also kann praktisch beides der Fall sein, entweder eine Person, die uns bewusst Energie abzieht oder dass wir gerade dabei sind, uns vorzubereiten, um auf einer höheren Schwingung unterwegs zu sein. So, und jetzt die Frage, die sich auch oft Menschen stellen: Mensch, ich bekomme immer den gleichen Typ an Partner, sind immer so toxische Menschen. Warum ziehe ich diese denn immer wieder an? So, und das hat auch mit dem Resonanzgesetz zu tun, und zwar mit der Spiegelung. Denn aus spiritueller Sicht zieht die Seele unbewusst Partner an, die alte, ungeheilte Wunden, zum Beispiel Ablehnung, Minderwertigkeitskomplexe, aus der Kindheit oder aus früheren Leben widerspiegeln. Und dieser wiederkehrende Schmerz ist ein Weckruf, der die Notwendigkeit der Selbstliebe und der inneren Schattenarbeit aufzeigt. Also, ja, es ist ein nervendes Thema, wo man sich echt denkt, Mensch, will ich gar nicht mehr hören, verstehe ich total, aber es ist wichtig, das hören zu müssen, denn wenn Dinge noch geheilt werden können, ist es doch schön, wenn wir diese Chance bekommen. So, was machen viele Menschen? Die verlegen ihren Schlüssel oder verlieren irgendwie den Regenschirm. Und was hat das spirituell zu bedeuten? Wenn man also Gegenstände im Alltag ständig verlegt oder verliert, ist man da schon im Raum der Demenz? Nein, nicht unbedingt. Denn spirituell deutet dies auf eine mangelnde Erdung oder eine innere Zerstreutheit hin. Das Bewusstsein ist zu stark in der Zukunft oder in der Vergangenheit verankert, denn wenn bestimmte Objekte wie Schlüssel oder auch Eheringe verschwinden, dann kann dies ja natürlich auch noch eine symbolische Bedeutung haben, denn es zeigt, dass man unbewusst den Zugang zu einer Situation blockiert oder sich von einer Bindung lösen möchte. Also an alle, die mal ihren Ehering verloren haben, ist die Frage, seid ihr noch mit diesem Partner zusammen oder nicht mehr? Wenn man den Schlüssel verliert, vielleicht auch nochmal ein interessantes Zeichen, dass diese Wohnung oder das Haus vielleicht nicht mehr zur eigenen Energie gehört. Das ist ganz spannend, denn früher in einer Wohnung, wo ich mich gar nicht wohlfühlte, da habe ich tatsächlich des Öfteren meinen Schlüssel suchen müssen. Gut, heutzutage gibt es so kleine elektrische Helfer, wie so, ja, ich will jetzt keine Werbung machen, aber wie so kleine Tags, die man dran machen kann, wo man dann mit dem Handy seine Sachen suchen kann. Das hat mir sehr geholfen. Verleitet einen vielleicht auch nochmal dazu, unvorsichtiger zu sein, weil man ja weiß, mit diesem Tag kann man das Teil immer wieder finden. Aber in meiner aktuellen Bleibe verliere ich meinen Schlüssel nicht mehr, mit oder ohne Tag. So, warum finden wir denn zu manchen Fremden eine sofortige tiefe Abneigung? Oh, das ist wirklich spannend, denn diese Disharmonien, die kenne ich auch. Es gibt manche Menschen, die blickst du nur an und denkst dir so, wir werden keine Freunde. So, und es hat natürlich auch wieder mit der Aura zu tun und auch mit der Schwingungsfrequenz. Und wenn diese Schwingungsfrequenzen oder auch die moralisch-energetische Ausrichtung dieser beiden Menschen komplett kollidiert, dann schlägt unser Schutzsystem Alarm. Und oft spiegelt es eine verhasste Eigenschaft eines Fremden auch in einen tief unterdrückten Schattenanteil in uns selbst wieder. Das ist sehr interessant, denn es sind so Schattenteile, Anteile, die wir selbst gar nicht wahrhaben wollen. Das hat mir mal mein ehemaliger Chef, muss ich dazu sagen, hat mir das wirklich mal gesagt. Er hat mir mal gesagt, Herr Möbius, wenn Sie diesen Menschen nicht mögen, dann hat das damit zu tun, dass das mit Ihnen etwas zu tun hat. Das hat gar nichts mit dieser Person zu tun, habe ich erstmal belächelt. Habe das auch lange Zeit immer wieder versucht, mich davon abzugrenzen. Aber tatsächlich, wenn ich jetzt so nachdenke, steckt da leider sehr viel Wahrheit drin. Das darf auch jeder für sich selbst mal prüfen, ob man irgendwo diesen Menschen hat, wo man sagt, ja, den mag ich nicht, den kann ich nicht ab. Wo man dann vielleicht rausfindet, ja, das hat einen Grund. Und es hat ja meistens irgendeinen Grund, wenn wir bestimmte Leute einfach nicht aushalten können. So, dann gibt es auch nochmal das Ohrensausen. Und zwar das Ohrensausen ohne medizinischen Befund. Ganz, ganz wichtig. Wenn so ein hoher, piepender Ton ins Ohr kommt, hat meine Mutter mir immer früher gesagt, da denkt jemand an dich. So, und wir gucken mal, ob das auch hier in dieser Form stimmt. Also, man nennt das Ganze tatsächlich Hellhören. Ja, es wird als Hellhören bezeichnet. Und zwar, wenn man das Ganze dann als Summe durch ein hochfrequentes Pfeifen im Ohr hat. Und das bedeutet, dass das feinstoffliche System der Person, also von dir dann in dem Moment, beginnt, sich auf höhere kosmische Frequenzen einzutunen. Allerdings kann es auch ein Zeichen dafür sein, dass die geistige Welt oder der Geistführer versuchen, ein energetisches Download-Paket an das Unterbewusstsein zu vermitteln. Ja, das klingt jetzt sehr interessant. Ich denke trotz allem, man sollte, wenn man das öfters hat, natürlich mal zum Arzt gehen und schauen, ob das der Beginn von Tinnitus ist. Aber wenn das wirklich ausgeschlossen ist, dann ist das sehr interessant. Das heißt also, der Geistführer versucht einen zu erreichen, aber man ist vielleicht nicht empfänglich dafür. Und deswegen sollte man da dann einfach auch ein bisschen mehr wieder in die Entspannung gehen. So, dann gibt es Menschen, die weinen. Und die weinen manchmal anscheinend grundlos während einer Meditation oder einer Yoga-Sitzung. Und das hat etwas mit der energetischen Katharsis zu tun. Und zwar durch die Entspannung und den Fokus auf den Atem sinken die mentalen Schutzmechanismen des Egos und tief im Zellgewebe oder in den Chakren gespeicherte verdrängte Emotionen wie jetzt Trauer, Wut oder Angst werden durch den freien Fluss der Lebensenergie gelöst und fließen in Form von Tränen ab. Und das ist ein Akt der puren seelischen Reinigung. Da muss ich dazu sagen, vor vielen Jahren, wo ich also ja, wo sehr viele Dinge in meinem Leben passiert sind, meine Mutter verstorben ist und solche Sachen, da konnte ich tatsächlich auch nicht meditieren, weil mir das direkt wieder alle Kanäle der Trauer geöffnet hat und zwar so ziemlich unkontrolliert. Und da habe ich mir dann das erstmal erspart und auf eine andere Art getrauert, aber ich wusste, dass Meditationen nicht dazu führen zu ihrem eigentlichen Zweck, den sie ja haben, dass sie irgendwie einen zur Ruhe bringen. Die haben mich dann eher nicht zur Ruhe gebracht. So ist das. Ja, mein lieber Alex, da bekommen wir beide Gänsehaut, wenn ich das erzähle, oder? Und jetzt kommt die Frage an dich. Was steckt denn dahinter, hinter diesem Phänomen der Gänsehaut und das auch noch gerade bei spirituellen Erkenntnissen?
Ja, das ist diese sogenannte spirituelle Gänsehaut. Man nennt sie auch Chills. Sie tritt auf, wenn der Verstand eine Wahrheit erfasst, ja, die das höhere Selbst bereits kennt. Es ist eine physische Bestätigung des Energiefeldes, dass eine Information, ein Satz oder eine Musik im Einklang mit der universellen Wahrheit schwingt. Die Schwingung der Aura erhöht sich in diesem Moment schlagartig und sendet diesen Impuls an die Nervenbahnen der Haut. Ja, da fragen sich manche, ja, warum verändern sich nach einem spirituellen Erwachen oft der Freundeskreis und die Interessen? Und da kann ich euch sagen, ja, dieses Phänomen basiert auf dem Gesetz der Resonanz. Wenn ein Mensch seine Schwingungsfrequenz durch Bewusstseinsarbeit erhöht, passen die alten Muster, Gesprächsthemen und Gewohnheiten, also sowas wie Lästern, Alkoholkonsum oder Oberflächlichkeit, energetisch nicht mehr zu ihm. Die alte Resonanz bricht weg und das schafft dann ein Vakuum, das im Laufe der Zeit neue, gleichgesinnte Menschen anzieht. Träume und veränderte Bewusstseinszustände sind auch wichtig. Und da gehören natürlich die luziden Träume dazu, die sogenannten Klarträume. Und was bedeutet das jetzt aus Sicht der Seelenentwicklung? Na, die luziden Träume, das Wissen, dass man träumt, während man träumt sozusagen, zeigt, dass das Bewusstsein beginnt, sich von den Beschränkungen des physischen Körpers zu lösen. Spirituell ist es ein Zeichen für ein erwachendes Bewusstsein. Es ermöglicht der Seele, in der feinstofflichen Astralebene aktiv zu kreieren, Blockaden aufzulösen und spirituelle Schulung zu erhalten, ohne an die Gesetze der Materie gebunden zu sein. Ja, und wie sind Albträume, in denen man verfolgt wird, nun spirituell zu interpretieren? Ja, diese Träume spiegeln verdrängte Seelenanteile oder ungelöste Ängste wider, die im Wachleben ignoriert werden. Das sind die sogenannten Schattenanteile. Die Verfolger im Traum sind energetische Projektionen dieser Aspekte. Die spirituelle Lösung liegt darin, im Traum oder in der anschließenden Meditation stehen zu bleiben, sich dem Verfolger zuzuwenden und zu fragen, was er benötigt, um geheilt zu werden. Ja, und was geschieht nun spirituell bei einer Schlafparalyse? Da erwacht dann das Bewusstsein, bevor der physische Körper die motorische Blockade des Schlafs aufhebt. Ja, spirituell befindet sich der Mensch in diesem Zustand exakt an der Schwelle zwischen der physischen Welt und der Astralebene. Die oft wahrgenommenen Schattenwesen sind meist Projektionen eigener Urängste oder niederschwingende Astralkörper, die durch die Schwingungsfrequenz der Angst angezogen werden. Was ist eine außerkörperliche Erfahrung aus spiritueller Sicht? Also bei einer Astralreise löst sich der feinstoffliche Astralkörper temporär vom physischen Körper, bleibt jedoch über die sogenannte silberne Schnur mit ihm verbunden. Phänomenologisch beweist dies der Seele, dass das Bewusstsein unabhängig von der biologischen Form existiert. Es ermöglicht Reisen durch Zeit, Raum und höhere Dimensionen. Und da fragt man sich natürlich, wie werden intensive Träume von verstorbenen Verwandten spirituell eingeordnet? Und das sind in vielen Fällen eben keine bloßen Wunschträume, sondern echte Seelenbegegnungen, sogenannte Nachtodkontakte. Also nicht Nahtod, sondern Nachtodkontakte. Ja, im Schlaf ist der rationale Verstand inaktiv und die energetischen Filter sind offen. Verstorbene nutzen diese Frequenz, um Botschaften der Liebe, des Trostes und der Vergebung zu übermitteln, da die Kommunikation im Wachzustand oft blockiert ist. Und was bedeutet jetzt das Phänomen des wiederholten Erwachens zwischen 3 und 4 Uhr morgens? Ja, diese Zeitspanne wird traditionell als die spirituelle Stunde oder die Zeit zwischen den Welten bezeichnet. Zu dieser Zeit ist der Schleier zwischen der physischen Welt und den feinstofflichen Dimensionen besonders dünn. Zudem ruht der kollektive Lärm der Menschheit. Und dieses Erwachen ist dann oft ein Ruf der geistigen Welt zur Meditation, zum Gebet oder auch zum Empfang höherer Eingebungen. Und da fragen wir noch, was sind visionäre oder auch prophetische Träume? Das sind Einblicke des Bewusstseins in das morphische Feld der Zukunft, in dem alle potenziellen Zeitlinien bereits als Energieformen existieren. Da Zeit im spirituellen Sinne nicht linear verläuft, kann eine hochentwickelte oder sensitive Seele im Traumzustand Zugriff auf Ereignisse erhalten, die sich in der materiellen Realität erst noch manifestieren werden. Und da fragt man sich natürlich, warum träumen manche Menschen immer wieder von fallenden Zähnen? Ja, das ist ein ganz häufiger Traum, dass dann die Zähne ausfallen. Und da kann man mal schauen, was das bedeutet, eben aus der spirituellen oder auch psychologischen Sicht. Da symbolisieren die Zähne ja Vitalität, Macht, aber auch Durchsetzungsvermögen. Ja? Das Phänomen des Zahnverlusts im Traum deutet auf einen gefühlten Machtverlust, die Angst vor dem Altern oder das Gefühl hin, in einer Lebenssituation im Wachleben bannlos oder hilflos zu sein. Es fordert dazu auf, die eigene innere Stärke zurückzugewinnen. Was bedeuten jetzt wiederkehrende Träume von unvorbereiteten Prüfungen? Na, dieses Traumphänomen zeigt, dass die Seele im Wachleben unter einem hohen unbewussten Leistungsdruck steht. Spirituell deutet es darauf hin, dass der Mensch das Gefühl hat, einer aktuellen Lebensprüfung oder auch einer Seelenlektion nicht gewachsen zu sein. Es ist eine Aufforderung des Unterbewusstseins, Perfektionismus einfach mal loszulassen. Ja, und ein auch sehr weit verbreiteter Traum, das ist natürlich der Traum des Fliegens. Ja? Ein alter Menschheitstraum, der aber auch immer noch sehr häufig geträumt wird. Und das ist ein Ausdruck der seelischen Befreiung. Es zeigt, dass sich das Bewusstsein im Schlaf erfolgreich von den schweren, dichten Frequenzen des Alltags und den irdischen Sorgen gelöst hat. Es symbolisiert eine erhöhte Perspektive auf das eigene Leben und das Potenzial, über scheinbare Grenzen eben hinauszuwachsen. Ja, und dann haben wir noch Phänomen der Aura. Und wie wird sie interpretiert? Die Aura ist das elektromagnetische und feinstoffliche Energiefeld, das jedes lebende Wesen umgibt. Sie besteht aus mehreren Schichten, emotional, mental, spirituell und spiegelt den aktuellen Zustand der Seele, die Gedankenmuster und die Gesundheit des Körpers wider. Die Farben und die Dichte der Aura verändern sich je nach emotionaler, aber auch spiritueller Entwicklung. So, das mal dazu. Und nun kommen wir auf eine Frage, die immer wieder gestellt wird und die auch viele beschäftigt. Wie funktioniert das Phänomen des bösen Blicks aus energetischer Sicht? Also dieser böse Blick, das muss man erstmal vorausschicken, ist kein Aberglaube, sondern ein Phänomen der bewussten oder auch unbewussten Projektion destruktiver Energie. Wenn ein Mensch intensiven Neid, Hass oder Missgunst empfindet und diesen Fokus auf ein Opfer richtet, sendet er eine disharmonische Energiewelle aus. Trifft diese auf ein geschwächtes oder ungeschütztes Energiefeld, kann dies zu Unwohlsein oder eben auch Blockaden führen. Und dann gibt es noch das Phänomen der sogenannten Kundalini-Erweckung, eine evolutionäre Urkraft, die zusammengerollt im unteren Ende der Wirbelsäule am Wurzelchakra ruht. Wenn sie erwacht, sei es durch intensive Praxis oder auch spontan, steigt sie durch den zentralen Energiekanal, den man dann nennt Shushumna, nach oben auf. Dies führt zu einer tiefgreifenden Reinigung des Nervensystems und gipfelt im Zustand der Erleuchtung, kann jedoch physisch und psychisch extrem fordernd sein. Und nun kommen wir noch zur Frage, wie die Spiritualität das Phänomen von Spukhäusern oder auch Poltergeistern erklärt. Spukphänomene basieren meist auf zwei Ursachen. Also entweder handelt es sich um erdgebundene Seelen, das sind Verstorbene, die hier noch herumirren sozusagen, die den Übergang ins Licht aufgrund von Traumata oder Anhaftungen verpasst haben, zum Beispiel bei Unfällen. Die sind dann so überrascht davon, dass sie gestorben sind, dass sie das gar nicht, dass sie gar nicht diesen Übergang in diese geistige Welt so richtig schaffen und dann hier in Geist- oder Seelenform einfach als erdgebundene Seelen noch angehaftet an diese Sphäre herumirren. Aber es sind natürlich manchmal auch energetische Rückstände, also Restenergien von hochdramatischen Ereignissen, wie zum Beispiel auch Gewalt, die im Raum wie auf einem unsichtbaren Tonband gespeichert sind. Und da fragt man sich, was ist das Phänomen der Geistheilung? Ja, und wie wirkt es? Geistheilung, muss man sagen, basiert auf dem Prinzip, dass der Heiler nicht seine eigene Energie nutzt, sondern als Kanal für die universelle Lebensenergie fungiert. Also er ist dann quasi ein Medium, ja, dass diese universelle Energie durch sich hindurch leitet, um dem Menschen, dem er helfen möchte, dann sozusagen diese zu übertragen. Also der ist nicht selber der Akteur, sondern er empfängt und gibt weiter. Er ist ein Medium. Diese hochfrequente Energie wird in das blockierte System des Klienten geleitet und transformiert niedrige Schwingungen, löst emotionale Blockaden und regt die Selbstheilungskräfte auf zellulärer Ebene eben an. Das ist also eine Schwingungserhöhung, die da stattfindet mit Hilfe der kosmischen oder auch geistigen Energie. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch das Phänomen der sogenannten Chakra-Blockaden. Also wenn diese Chakren nicht mehr richtig schwingen, das sind ja feinstoffliche Energiewirbel im Körper, die Lebensenergie grundlegend mal transformieren und auch weiterleiten. Und eine Blockade im Chakra entsteht, wenn anhaltende negative Gedanken, Traumata oder ungesunde Lebensweisen den Energiefluss stören. Das Rad dreht sich langsamer oder stagniert, was sich langfristig in emotionalen Problemen oder auch physischen Krankheiten im Bereich des betroffenen Chakras äußert. Ein weiteres Phänomen sind die Seelenverträge. Und da fragt man sich, wie geht sowas? Ein Vertrag auf feinstofflicher Ebene? Ja, sowas gibt es. Das sind Vereinbarungen, die zwei oder mehr Seelen vor ihrer Inkarnation treffen. Darin wird festgelegt, welche Rolle sie im kommenden Leben füreinander spielen, um gegenseitiges Wachstum zu ermöglichen. Häufig sind gerade die schwierigsten Menschen in unserem Leben, also zum Beispiel strenge Eltern oder auch betrügerische Partner, diejenigen, mit denen wir einen Vertrag zur Erlernung von Vergebung oder Selbstbehauptung geschlossen haben. was ist denn jetzt da das Phänomen des vierten Dimensionsübergangs, also den Aufstieg der Erde? Das ist ein Phänomen, das beschreibt die Erhöhung der planetaren Grundschwingung der Erde. Aus spiritueller Sicht bewegt sich die Erde von einer dichten materialistischen Schwingungsfrequenz, nämlich 3D, in der wir uns befinden, in eine leichtere, herzbasierte und vernetzte Dimension 4D oder 5D. Dies zwingt die Menschheit dazu, alte destruktive Muster loszulassen, was sich global in spürbaren Umbrüchen oder auch Unruhen äußert. Und dann gibt es noch das Phänomen des Teleports oder auch der Apportation. Das ist in spiritistischen Sitzungen oder Berichten. Da gibt es nämlich über diese hochentwickelten Yogis diese Berichte, dass die sogenannte Apportation, das plötzliche, scheinbar aus dem Nichts stattfindende Erscheinen von physischen Gegenständen, ja, beschreibt. Also spirituell wird dies so erklärt, dass Materie durch die reine Gedankenkraft und auch Frequenzerhöhung dematerialisiert, an einen anderen Ort transportiert und dort wieder rematerialisiert wird. Sehr, sehr interessant. Und dann kommen wir, mein lieber Manuel, jetzt noch zur Telekinese, die Bewegung von Objekten durch Geisteskraft. Was hat es denn damit auf sich?
Tja, das ist eine sehr spannende Geschichte und das basiert auf der Erkenntnis, dass es keine echte Trennung zwischen dem Beobachter und der Materie gibt. Also ein Mensch, der Telekinese praktiziert, verbindet sein eigenes Energiefeld so intensiv mit dem Atomgefüge des Objekts, dass sein Geist das Objekt als Teil des eigenen Körpers wahrnimmt und es durch Willenskraft bewegen kann. Ja, und wie sieht's aus mit dem Phänomen der Spontanheilung, also der Spontanremission? Wie wird das spirituell begründet? Also wenn Krebs oder andere schwere Krankheiten über Nacht verschwinden, spricht die Medizin von Wundern oder Spontanremissionen. Und spirituell geschieht dies, wenn der Patient einen radikalen Bewusstseinssprung vollzieht. Durch das augenblickliche Loslassen von tiefem Groll, Angst oder auch alter Identifikation wird das energetische Muster der Krankheit gelöscht, woraufhin der physische Körper sofort nachzieht. Was bedeutet denn das Phänomen von Phantomschmerzen aus energetischer Sicht? Also auch wenn ein Gliedmaß amputiert wurde, bleibt der vollständige und auch feinstoffliche Ätherkörper des Arms oder des Beins intakt. Die Schmerzerinnerung ist im energetischen Blaupausenkörper gespeichert. Die spirituelle Heilung setzt daher nicht am Nervenende an, sondern erfordert eine energetische Entkopplung und Heilung des Ätherkörpers. Was ist das Phänomen der Besessenheit oder der Fremdbesetzung? Unter einer Fremdbesetzung versteht man das Einnisten einer fremden, oft niederschwingenden oder erdgebundenen Energieeinheit, also einer Entität, in die Aura eines Menschen. Und dies kann passieren, wenn das eigene Energiefeld durch schweren Drogenkonsum oder tiefe Depressionen bzw. Traumata extreme Risse aufweist. Die Entität nährt sich dann von den Lebensenergien des Wirts. Wie funktionieren denn jetzt Flüche und Verwünschungen auf energetischer Basis? Ein Fluch ist eine hochkonzentrierte, destruktive Gedankenform, die mit starker emotionaler Abscheu oder Hass aufgeladen und gezielt auf das Energiefeld eines anderen projiziert wird. Und sie wirkt wie ein energetischer Parasit. Sie kann jedoch nur den Schaden dann anrichten, wenn das Opfer durch eigene Ängste oder Schuldgefühle in Resonanz mit dieser niedrigen Frequenz geht. Dann kommen wir mal zur Natur, zum Kosmos und auch zur Orte der Kraft. Also zu den Orten der Kraft. Warum fühlen sich denn viele Menschen an bestimmten Orten in der Natur, also an Kraftorten, sofort aufgeladen? Kraftorte zeichnen sich durch geomantische Besonderheiten wie das Zusammentreffen der Leylinien, also den energetischen Gitternetzen der Erde oder besonderen geologischen Formationen. An diesen Stellen ist die Schwingungsfrequenz der Erde besonders rein und hoch und das menschliche Energiefeld geht in Resonanz mit dieser harmonischen Schwingung, wodurch Blockaden abgebaut werden. Hier natürlich wieder mal unser Tipp. Wir hatten schon eine ganze Folge zum Thema Energieorte, Kraftorte hier mal gehabt bei unserem Podcast. Also gerne da mal nachschauen zu der Folge Kraftorte. Welchen spirituellen Hintergrund hat das Phänomen der Sonnenfinsternis? Also eine Sonnenfinsternis wird spirituell als ein kosmisches Portal des tiefgreifenden Wandels verstanden. Also wenn das Licht der Sonne, das bewusste Ego oder der Verstand, kurzzeitig durch den Mond, also das Unterbewusste und auch die Emotionen, verdeckt wird, entsteht ein energetischer Neustart. Es ist eine Phase, in der alte karmische Zyklen abrupt enden und tief verborgene Wahrheiten an die Oberfläche drängen. Warum reagieren denn so viele Menschen sensibel auf das Phänomen des Vollmonds? Der Mond steuert nicht nur die Gezeiten der Ozeane, sondern beeinflusst auch das Element Wasser im menschlichen Körper, das halt spirituell eng mit den Emotionen verbunden ist. Bei Vollmond erreicht die lunare Energie ihren Höhepunkt, was also auch dazu führt, dass das Unterbewusstsein angeschwollen ist und verdrängte Gefühle, Instinkte oder auch psychische Energien ungefiltert an die Oberfläche brechen. Und deswegen auch der Spruch, dieser Mensch ist nah am Wasser gebaut. Was bedeuten denn Kornkreise aus einer spirituellen Perspektive? Also jetzt abgesehen von den menschengemachten Fälschungen werden echte Kornkreise als multidimensionale Geometrien und energetische Botschaften interpretiert. Sie werden oft durch hochentwickelte kollektive Bewusstseinsformen oder interstellare Wesen mittels Klangfrequenzen und Lichtstrahlen manifestiert. Die Symbole fungieren als energetische Codes, die das Unterbewusstsein der Betrachter aktivieren und das planetare Feld harmonisieren sollen. Ja, wie kommunizieren denn Bäume und Pflanzen aus spiritueller Sicht mit uns? Pflanzen besitzen kein Gehirn, aber ein hochentwickeltes energetisches Bewusstsein. Sie kommunizieren über Schwingungen, Phänomene und das feinstoffliche Wurzelwerk. Und dieses ist mit dem Geist der Erde, also mit dem Gaia, verbunden, also was uns natürlich dazu ermöglicht oder ermächtigt, dass wir als Menschen, wenn wir uns in Achtsamkeit einer Pflanze nähern, deren energetische Signatur spüren können, die oft beruhigend, reinigend oder auch heilend auf das menschliche System wirkt. Welches spirituelle Phänomen verbirgt sich denn hinter Naturkatastrophen? Aus spiritueller Sicht ist die Erde ein lebendiges, fühlendes Wesen, also nochmal die Gaia. Naturkatastrophen wie Erdbeben oder Stürme werden oft als energetische Reinigungsprozesse des Planeten gedeutet. Wenn sich also zu viel negative, destruktive oder hasserfüllte Energie durch das kollektive menschliche Bewusstsein in einem Gebiet anstaut, dann entlädt sich diese Spannung physisch über die Elemente der Natur. Was ist denn die spirituelle Bedeutung von plötzlichen Wetterumschwüngen bei Ritualen? Wenn sich das Wetter bei einer spirituellen Zeremonie oder Beerdigung schlagartig ändert, zum Beispiel plötzlicher Sonnenschein oder ein unerwarteter Windstoß, dann gilt dies als Antwort der Naturwesen, also der Elementare oder auch der Ahnen. Und es zeigt, dass die aufgewendete Energie oder das Gebet im Äther gehört wurde und eine direkte Rückmeldung der Naturkräfte erfolgt. Warum haben denn manche Berge, wie zum Beispiel der Mount Shasta oder der Kailash, eine weltweite spirituelle Anziehungskraft? Diese Berge gelten als Chakren der Erde. Sie sind gigantische energetische Knotenpunkte, an denen kosmische Energien direkt in das tektonische Netz der Erde eingespeist werden. Wer diese Orte besucht, der erfährt oft eine spontane Beschleunigung seiner eigenen spirituellen Entwicklung, da die dortige Schwingung das menschliche System förmlich nach oben reißt. Was verbirgt sich denn spirituell hinter dem Phänomen der Nordlichter, also der Aurora Borealis? Kosmisch gesehen sind Nordlichter das Ergebnis von Sonnenwinden, die auf das Magnetfeld der Erde treffen. Spirituell werden sie als sichtbares Einströmen hochfrequenter Lichtcodes und galaktischer Informationen gedeutet. Sie reinigen die obere Atmosphäre und unterstützen die Bewusstseinsrevolution des Planeten, indem sie das globale Gitternetz energetisieren. Warum empfinden wir das Rauschen des Meeres spirituell als so tiefheilend? Das Meerwasser trägt die Urinformation des Lebens in sich und ist reich an negativen Ionen, die reinigend wirken. Spirituell korrespondiert das Rauschen des Meeres mit dem kosmischen Urklang, also dem Nada, und dem Rhythmus des Universums. Es beruhigt die Gehirnwellen und führt dazu, dass sich unser emotionaler Astralkörper automatisch neu kalibriert und von fremden Energien reinigt. Was ist das Phänomen der Erdung aus energetischer Sicht? Beim Barfußlaufen auf der Erde findet ein direkter Austausch mit Fremden, mit freien Elektronen statt. Spirituell gesehen entlädt der Körper dadurch überschüssige künstliche mentale Energien, die wir zum Beispiel durch Stress oder Elektrosmog aufnehmen, in die Erde. Gleichzeitig nimmt er die nährende, stabilisierende Weiblichkeitsenergie von Mutter Erde auf, was das Wurzelchakra ausgleicht. So, dann schauen wir noch kurz auf Leben, Tod und das Jenseits. Was geschieht denn beim Phänomen einer Nahtoderfahrung spirituell? Bei einer Nahtoderfahrung trennt sich das Bewusstsein teilweise vom biologischen Körper und betritt die feinstofflichen Dimensionen. Das Phänomen des Lichttunnels, die Begegnung mit Lichtwesen und der Lebensrückblick zeigen, dass der Tod kein Ende, sondern ein Dimensionswechsel ist. Die Rückkehrer verlieren meist jegliche Angst vor dem Sterben und richten ihr Leben fortan auf Liebe und Mitgefühl aus. Ja, und wie lässt sich jetzt das Phänomen von Seelenverwandten erklären? Seelenverwandte sind Individuen, deren Seelen aus derselben Seelenfamilie stammen oder über viele Inkarnationen hinweg eine tiefe energetische Bindung aufgebaut haben. Und wenn sie sich im physischen Leben begegnen, dann entsteht ein sofortiges Gefühl der Vertrautheit und des Wiedererkennens. Sie dienen einander als Katalysatoren für die persönliche und auch die spirituelle Entwicklung. Und dann gehen wir noch schnell auf das Phänomen der Dualseele und der Zwillingsflamme ein. Denn im Gegensatz zu Seelenverwandten ist die Zwillingsflamme die exakte energetische Ergänzung, also eine Seele, die sich vor der Inkarnation in eine männliche und eine weibliche Polarität aufgeteilt hat. Die Begegnung ist extrem intensiv und oft turbulent, da der andere einem den absolut ungeschminkten Spiegel der eigenen Defizite und Schattenseiten vorhält, um die endgültige Ganzwerdung zu erzwingen. Wow, Das war sehr interessant. Sehr, sehr viele Punkte von Phänomenen und wir werden uns an viele Punkte erinnern, wo wir sagen, ja, das wollte ich immer schon wissen. Ich hoffe, wir haben eure Fragen diesbezüglich gut beantworten können und ja, wir danken euch fürs Zuhören und verabschieden uns. Und ich sag dir, lieber Alex, tolles Thema.
Ja, ich freue mich. Ich bin nächstes Mal auch wieder mit dabei, wenn ihr wollt. Also, bis
das
dann.
Das freut uns. Tschüss. Mach's gut. Bis dann. Tschüss.
Das war Wegweiser, der Podcast für moderne Spiritualität von Alexander Palke und Manuel Möbius. Freu dich auf eine neue Folge nächsten Mittwoch.